Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Als im Jahr 1978 Uwe Timms Roman Morenga über den Aufstand der Herero gegen die deutschen Kolonialherren erschien, war der Kolonialismus noch kaum ein Thema. Das ist heute anders. Doch in der Literatur ist der Kolonialismus ein heikler Stoff, mit dem sich bislang erst wenige Autorinnen und Autoren befasst haben. Sie wollen, dass wir ihre Götter anbeten. Sieglinde Geisel über die Schwierigkeiten des postkolonialen Erzählens.
Das reicht in die Kindheit hinein. Ich komme so aus einem etwas militärischen Haushalt. Da kamen damals ältere Kameraden meines Vaters, die in der Schutztruppe noch gedient hatten. Und die erzählten von diesem Südwestafrika aufregende Geschichten.
Wer erzählen will, wie es gewesen sein könnte, als die Europäer nach Afrika kamen, sieht sich mit grundsätzlichen Fragen konfrontiert. Wem gibt man eine Stimme? Was kann man wissen? Und wie kommt man überhaupt auf die Idee?
Natürlich aus der Sicht und ganz strikt der Kolonisatoren. Aber es war eben immer auch etwas, was ich faszinierend fand, weil das so eine ganz andere Welt war, in der offensichtlich Kinder auch eine ganz andere Stellung hatten, nicht? Also das wurde immer betont, dass die nicht geschlagen wurden, beispielsweise bei den Nama. Damals sagte man Hottentotten.
Erstmal gab es eine ganz private, direkte Verbindung, nämlich dass meine Schwiegermutter, die forscht auch unter anderem zu Indienreisenden in der Geschichte. Und über sie hörte ich zum ersten Mal überhaupt von diesen drei Schlagenwald-Brüdern, die da eben jahrelang durch Indien und Hochasien gereist sind, und dann sind nur zwei von ihnen zurückgekehrt. Und wenn man das erstmal so hört, dann klingt es erstmal nach einem ziemlich guten Pitch.
Bei dieser Gelegenheit erzähle ich dann immer diese lange Vorgeschichte bezüglich meiner geliebten Lehrerin Fräulein Bove, und damals sagte man noch Fräulein Bove, die uns in der dritten Klasse dieses Land Ruanda näher gebracht hat anhand eines Workshops. Wir haben Kalebassen geschnitzt und Brot gebacken. Und das war eine tolle Woche, und für mich wurde dieses Bild Ruandas zum Bild Afrikas überhaupt. Also wenn ich irgendetwas über Afrika hörte, dann dachte ich immer an diesen Workshop.
Der schottische Afrika-Forscher David Livingston starb 1873 mitten in Afrika. Seine Gefährten beschlossen, er solle in seiner Heimat bestattet werden. Sie trugen seine Leiche 1500 Kilometer weit bis an die Küste.
So that was a story that set me thinking, and I became obsessed with trying to understand, why did they do that? How did they do that?
Hier hatte ich eine Geschichte, die mich zum Nachdenken brachte, und ich war besessen davon. Warum haben die das gemacht? Und wie haben die das gemacht?
A body.
Eine Leiche.
In 1873.
1873.
In pre-colonial Africa.
Im vorkolonialen Afrika.
With no cars and all the rest of it.
Ohne Autos und all dem.
Ich darf sagen, als ich den anfing zu schreiben, haben alle gesagt, das ist doch völlig verrückt, das interessiert doch keinen Menschen. Nama, also auch der Verlag damals, Autorenedition, sagten, das ist doch ein völlig abwegiges Thema, wen interessiert das?
Uwe Timms Roman Morenga handelt vom Aufstand der Nama und Herero. 1904 hatte dieser Aufstand gegen die deutschen Kolonisatoren begonnen, 1907 endete er mit einem Genozid. Als Uwe Timm in den 1970er Jahren für seinen Roman recherchierte, stand Namibia unter der Verwaltung Südafrikas. Es herrschte die Apartheid.
Ich bin hingefahren. Also ich hätte das nicht so beschreiben können, wenn ich nicht da gewesen wäre. Und das muss man sagen, das war damals eine Zeit, als der Guerillakampf gerade stattfand in Namibia. Und man fuhr so allein als Weißer. Ich hatte ja nicht auf der Stirn stehen, dass ich auf Seiten der SWAPO stehe. Die hatten mich gebrieft, die hatten mir auch Menschen empfohlen. Man wusste nicht, ob man da plötzlich aufgrund seiner Hautfarbe haftbar gemacht wurde für die ekelhafte Apartheid der Südafrikaner, nicht wahr? Oder der Südwestler, die ja auch diese Apartheid betrieben.
Morenga ist ein Montageroman. Uwe Timm zitiert darin Berichte und Briefe der deutschen Kolonialherren.
Man kann sowas nicht fiktional, also sage ich, Klar, es gibt immer jemanden, der es kann und macht, aber ich würde es nie machen. Etwas erzählen über eine Diskussion, ob man besser mit dem Tau prügelt oder mit der Nilpferdpeitsche.
An das kaiserliche Gouvernement in Windhoek, Station Atakpame, den 9. August 1906. Es ist fast unvermeidlich, dass von den Hieben der Flusspferdpeitsche Löcher in die Haut gerissen werden. Und gerade an der Stelle, die dem Menschen und besonders dem Auge des Verletzten am schwersten zugänglich ist. Eine Wundpflege ist daher für den Geprügelten selber recht schwer. Die Wunden sind schwer reinzuhalten, der Verletzte bedarf des Gesäßes zum Sitzen. Die Wunde wird schmutzig, altert und der Gezüchtigte bleibt wochenlang arbeitsunfähig. Ich glaube nicht, dass das die Absicht der Kolonialabteilung gewesen ist, als sie die Nilpferdpeitsche einführte.
Da haben sie wirklich, in Nuze ist da wirklich der ganze Hintergrund eines Kapitalismus, der ganz hart ausbeutet, Menschen brutal einsetzt, damit die arbeiten können. Darüber, wo sich die deutschen Kolonisatoren immer am meisten aufgeregt haben, war, dass die faul war. Und ihre Form der Kolonisation war immer, dass man die zur Arbeit bringen musste.
Jacobus Morenga, der schwarze Napoleon, wie er genannt wurde, war der Anführer der Herero und Nama. Er kam 1907 bei einem Gefecht zu Tode.
Über diesen Roman ist auch der Morenga wieder mitentdeckt worden in der Geschichtsschreibung. Der war völlig vergessen, weil das natürlich eine Herrschaftsgeschichtsschreibung war, nicht über diese Aufstände. Nicht?
Jacobus Morenga hat dem Roman den Titel gegeben. Doch Morengas Perspektive war für Uwe Timm tabu.
Ich fände das peinlich, also wenn man als Deutscher hier mit einem Glas Rotwein, sagen wir einfach hier am Schreibtisch sitzen, sich in so eine Gestalt hineinversetzt und den beschreiben wollte. Das ist irgendwie eine Anmaßung.
Es wäre eine zusätzliche Kolonisierung, so Uwe Timm. Für ihn gab es nur eine Lösung.
Meine Vorstellung war immer, ich schreibe das strikt aus der Perspektive eines Deutschen.
Die Hauptfigur, ein Veterinär namens Gottschalk, ist fiktiv. 1904 macht sich dieser Gottschalk auf nach Deutsch-Südwestafrika, um die deutschen Schutztruppen im Kampf gegen die Herero zu unterstützen. Doch schon bald kommen ihm Zweifel. Er ist befremdet von der brutalen Gewalt seiner Landsleute. Als Veterinär wird er von seinen Vorgesetzten gern zur Prügelstrafe abkommandiert.
Er konnte der Prozedur nur nach einigen Schnäpsen zusehen. Ein lang gedienter Truppenarzt versuchte, ihn zu trösten. Das alles sei nur eine Frage der Gewohnheit. Aber gerade dieser Gedanke, dass er sich eines Tages daran gewöhnen könnte, erschreckte Gottschalk.
Gottschalk fällt schließlich bei einem Gefecht in Morengas Hände. Doch Morenga tötet keine Gefangenen. Und so wird Gottschalk Zeuge der Siegesfeier.
Mehrere unserer Zugochsen wurden gebraten. Inzwischen waren auch die Frauen und Kinder der Rebellen gekommen, die Morenga über den Oranje in Sicherheit bringen wollte. Eine alte Frau tanzte zur allgemeinen Belustigung in der Uniform des Oberstleutnants van Semmern, die sich ebenfalls im Transport befunden hatte.
Anhand der Figur von Gottschalk zeigt Uwe Timm eine Alternative zum Verhalten der Kolonisatoren. Gottschalk hat an diesem Punkt bereits einen Weg der inneren Wandlung zurückgelegt. Er hat die Sprache der Nama gelernt, er könnte bei Morenga bleiben und zu den Schwarzen überlaufen, wie es ein Kamerad von ihm bereits getan hat. Doch so weit mag Gottschalk nicht gehen.
Diese Menschen waren ihm nah und doch zugleich so unendlich fern. Hätte er bleiben wollen, er hätte anders denken und fühlen lernen müssen. Radikal umdenken. Mit den Sinnen denken.
Im Jahr 1854 reisten die Gebrüder Schlagentweit nach Indien. Ihre Aufzeichnungen hat Christopher Klöble als Grundlage für seinen Roman »Das Museum der Welt« genommen. Doch die Vorlage 1:1 zu übernehmen, kam für ihn nicht in Frage.
Dann schreibt halt der weiße Autor aus Bayern, über die weißen Männer aus Bayern, die da nach Indien und Eurasien gereist sind und das alles mit der Lupe sozusagen sich angeschaut haben und gefragt haben, wie fremd und exotisch da alles ist. Und ich wiederhole das Ganze dann nochmal.
Das Wichtigste hätte sich in einem konventionell erzählten historischen Roman gar nicht darstellen lassen.
Wenn man diese Geschichte erzählt, dann muss man eine andere Perspektive darauf einnehmen, damit man auch ein bisschen klarer zeigen kann, was das eigentlich bedeutet hat, wenn da Leute in dein Land kommen und ja, sich so verhalten, als würde ihnen alles gehören und alles neu benennen.
Christopher Klöble erlaubt sich, was Uwe Timm sich verboten hatte. Einen kolonisierten Ich-Erzähler.
Da kam ich dann sozusagen auf diese Hauptfigur Bartholomäus, der uns ja die Geschichte erzählt und der mit denen gereist ist, in meinem Buch zumindest. Und das war dann das kleine Nadelöhr, durch das ich dann reinkam in die große Geschichte.
Bartholomäus ist ein Waisenjunge, mindestens 12, wie es im Roman heißt. Seinen Namen hat er von seinem verehrten Vater Fuchs erhalten, dem erstaunlich progressiven Leiter der Missionsschule, in der Bartholomäus seine Kindheit verlebt hat. Vater Fuchs kommt aus Deutschland. Von ihm hat Bartholomäus so gut Deutsch gelernt, dass er seine Erlebnisse im Original auf Deutsch für uns aufschreiben kann. So die kühne Fiktion des Romans.
Nach dem Unterricht, wenn die anderen nach draußen rennen, als stünde die Schule in Flammen, bleibe ich noch eine Weile und unterhalte mich mit Vater Fuchs. Er schenkt mir viele sonderbare Worte, manchmal sogar welche auf Bayerisch. Das spricht man dort, wo Vater Fuchs herkommt. Wenn er von Bayern erzählt, klingt er traurig und froh. Er sagt, seine Heimat ist ein Land ohne Meer und Mangos. Und seine Leute sind den Punjabis ähnlich. Ehrenvoll und selbstbewusst und herzlich. Allerdings mit deutlich weniger Haar gesegnet.
Nach dem mysteriösen Verschwinden von Vater Fuchs heuert Bartholomäus bei den Schlagentweiz als Übersetzer an. Weil die deutschen Entdecker ihn nicht ganz ernst nehmen, kann er überall dabei sein. Bei den Touren in den Himalaya ebenso wie in den Hinterzimmern. Und Bartholomäus birgt ein Geheimnis, von dem er selbst nichts weiß. Das tiefer liegende Thema des Romans besteht in der Art und Weise, wie auch das Denken kolonisiert wurde. Vater Fuchs hat seinen Zögling von seiner eigenen Herkunft entfremdet.
Er hat ihm die ganzen Informationen gegeben, hat ihm ein gewisses Weltbild vermittelt, er hat ihm einen Namen gegeben, er hat ihm eine Sprache gegeben und er hat ihm das Gefühl gegeben, dass das ja irgendwie besser ist als das, was er eigentlich hat.
Ich begann mich mit 9 Jahren für David Livingstone zu interessieren. Ich hatte in der Bibliothek etwas über ihn gelesen.
To cut a very long story short, I became interested in David Livingstone as a 9-year-old reading about him in the library.
Die simbabwische Autorin Petina Gappa im Oktober 2019 bei einer Lesung im Literaturhaus Zürich.
Und als 16-Jährige hatte ich das Glück, zu den ersten Simbabwern zu gehören, die das Fach Geschichte aus einer afrikanischen Perspektive unterrichtet bekamen. Wir konzentrierten uns auf die subalterne Sicht auf Geschichte. Geschichte aus der Perspektive derjenigen, die in ihr nicht vorkommen. Die Geschichtsbücher nahmen David Livingstons Gefährten in den Blick, doch nur 3 von ihnen waren namentlich bekannt: Chuma, Susie und Jacob Wainwright.
And there were only 3 that were known about: Chuma, Susie and Jacob Wainwright.
David Livingstone wollte die Quelle des Nils finden. Viele seiner afrikanischen Gefährten hatte er aus der Sklaverei freigekauft. Sie waren Bwana Daudi, wie sie ihn nannten, so verbunden, dass sie das Unmögliche wagten und seine Leiche zur Küste trugen. 9 Monate dauerte die Reise, von der Petina Gappa in ihrem Roman »Aus der Dunkelheit strahlendes Licht« erzählt. Es gibt einen Prolog, in dem der Chor der 69 Gefährten spricht. Den Roman selbst teilen sich 2 Ich-Erzähler. Halima, Livingstons Köchin, ist die Ich-Erzählerin der ersten Hälfte. Livingstone hatte sie in seinen Tagebüchern, die im Roman zitiert werden, oft erwähnt. In ihren Erinnerungen kann Halima über Bwana Daudi oft nur den Kopf schütteln.
Und obwohl er oft genug versucht hat, mir zu erklären, warum er nach dem Anfang dieses Nils suchte, konnte ich es nie ganz begreifen. Ich sagte zu ihm: Gehen Sie zurück zu Ihren Kindern, weil der Nil von Anbeginn der Zeit da ist und noch da sein wird, nachdem Sie und ich in der Erde liegen. Und was werden Sie dann tun? Dem Nil ist es egal, ob Sie wissen, wo er anfängt. Er wird weiter fließen, wie immer, ob Sie die Quelle finden oder nicht.
I have a lot of fun with that idea because Halima the cook, She thinks he's just an utter fool.
Mit dieser Idee hatte ich meinen Spaß, denn die Köchin Halima hält ihn für einen ausgemachten Dummkopf. Wer verlässt die Annehmlichkeiten seines Zuhauses, um den Ursprung eines Flusses zu suchen? Livingston spricht mit großer Zuneigung von ihr. Und er macht eine Bemerkung über ihren Charakter, die mich inspiriert hat. Halima hat ein gutes Herz, aber sie hat ein unverschämtes Mundwerk.
Halima is a good soul, but she has an outrageous tongue.
Die zweite Hälfte des Romans wird von Jacob Wainwright erzählt. Er hat einen ganz anderen Blick auf die Dinge als Halima. Auch er ist eine historische Figur. Jacob hat in einer indischen Missionsschule Englisch gelernt und darauf ist er ebenso stolz wie auf seinen Anzug, den er in der Tropenhitze stoisch trägt. Jacob ist als Missionar nach Afrika zurückgekehrt.
Wie Paulus, der einst Saulus gewesen, und wie ich in Finsternis geboren und ins Licht getreten war, wollte ich den Heiden das Wort Christi bringen. So wie Paulus das Licht unter den Korinthern und Galatern, den Ephesern und Philippern verbreitete, würde ich das Licht Christi unter den Wagogo und Wayamba, den Wabisa und den Wambini verbreiten.
Er ist so eine Figur, die man nicht mag, aber man versteht ihn. Am Ende wird man Mitleid mit ihm haben, weil er so verloren ist. Halima denkt, sie sei eine Sklavin, aber sie ist die emanzipierteste von allen. Und Jacob, der denkt, er sei frei, ist in Wahrheit versklavt. Er ist ein Sklave der Idee, dass er ein guter Christ sein müsse.
Because he is so enslaved by this idea that he has to be a good Christian.
Jacob wurde als Kind an arabische Sklavenhändler verkauft, dann jedoch bei der Überfahrt im Indischen Ozean von einem britischen Patrouillenschiff gerettet. Er war kein Einzelfall, im Gegenteil. Sein Schicksal ist exemplarisch für ein kaum bekanntes Kapitel der Sklaverei. Auch Bettina Gapper hat davon erst durch ihre Recherchen erfahren.
Nachdem sie diese Sklaven gerettet hatten, gab es ein Problem. Was sollte nun mit ihnen geschehen? Nach Hause konnten sie nicht, denn sie wussten nicht, wo ihr Zuhause war. Sie konnten in Malawi gefangen worden sein oder im heutigen Kongo. Nun fanden sie sich auf einmal auf dem Indischen Ozean. Was konnten sie tun?
Viele von ihnen, vor allem die Jüngsten, wurden in die Nessig School gebracht. Auch der historische Jacob Wainwright hat diese Missionsschule in der Nähe von Bombay besucht. Wenn europäische Expeditionen in Indien Halt machten, versorgten sie sich mit Proviant und Kohle.
Und sie nahmen diese jungen Männer als Führer mit. Denn neben dem Englischen beherrschten sie noch ihre eigenen Sprachen. Sie waren geeignet für die Arbeit, denn sie hatten eine Vorstellung von Geografie, konnten Landkarten lesen. Ich bekam Gänsehaut, als ich erfuhr, dass es diese befreiten Sklaven waren, die die viktorianischen Forschungsreisen möglich machten.
Während man sich beim Lesen über Halimas loses Mundwerk amüsiert, gehen einem Jacobs christliche Phrasen mit der Zeit auf die Nerven.
Ihr sagt, wir sind eine säkulare Gesellschaft und das ist uns zu religiös oder was auch immer. Aber ihr habt uns das angetan. Und jetzt spiegle ich es euch zurück und ihr sagt, das ist uns zu viel. Ich meine, hallo? Das ist es, was Afrika angetan wurde. Jacob ist ein Stellvertreter für das, was der Prozess der Kolonialisierung angerichtet hat. Es war nicht nur physisch, es war mental. Und wir spüren es bis heute.
It was mental, right? And we feel it to this day.
Du bist der Schlimmste, weil du ihnen erlaubt hast, in deine Seele einzudringen und dich selbst zu hassen. Du hast deine Götter für ihre weggeworfen. Du hasst deine eigene Haut und deine Sippe. Du willst dich anziehen wie sie und sprechen wie sie, aber du wirst nie einer von ihnen sein.
Das sagt eine Figur namens Chirango zu Jacob. Chirango behauptet, er sei der Prinz des sagenhaften Königreichs Zimbabwe. Er ist im Roman der Einzige, der die Mechanismen der Kolonisierung durchschaut.
Wer sind sie? Wer sind sie alle? Wer sind sie, dass sie so ungehindert in unser Land kommen können? Es werden noch mehr von ihnen kommen, merkt euch meine Worte. Diese Nilquelle,
die er finden wollte, die sie alle finden wollen. Und sie werden sie finden. Und auch die Quellen anderer Flüsse. Und dabei werden sie sehen, dass es noch andere Dinge gibt, die sie in Besitz nehmen können. Und sie werden wollen, dass wir ihre Götter anbeten, als hätten wir keine eigenen.
Doch Chirango ist kein Volksheld, sondern ein Verräter, der seinen eigenen Leuten in den Rücken fällt. Warum das? Mit der Antwort, die Pettina Gappa während der Lesung im Literaturhaus Zürich gab, hatte niemand gerechnet.
Chirango ist ein Art Robert Mugabe.
Ach, ja. Wow.
No, wirklich, er ist ein Art Robert Mugabe, weil er hat...
Chirango ist eine Art Robert Mugabe.
Die große Idee, he has the ideas.
Er hat die Ideen. Er erkennt Ungerechtigkeiten. Aber er ist unfähig, seine eigene Ungerechtigkeit gegenüber anderen zu erkennen. Er ist eine Art Vorläufer der afrikanischen Gründungsväter. Sie kämpften gegen den Kolonialismus und sie hatten Recht damit. Doch was sie dann ihren eigenen Leuten antaten, nein.
They fought colonialism and they were right to fight colonialism. But what they then did to their own people, no.
Das hat mich 7 Jahre meines Lebens gekostet, dieses Buch. Und ich wusste die meiste Zeit eigentlich nicht, wie ich das schreiben sollte und konnte.
Der Roman 100 Tage handelt vom Genozid in Ruanda und von der Rolle, die die Schweiz dabei spielte. Lukas Bärfuß' erster Roman, der 2008 erschienen ist, erforderte eine intensive Recherche.
Ich habe die meiste Zeit einfach Material angehäuft und es blieb mir total rätselhaft, wie ich daraus irgendein konsistentes Buch machen wollte, weil es ging mir ja irgendwie nicht darum, eine hübsche, kommensurable Geschichte zu erzählen, sondern ich wollte ja etwas herausfinden. Und warum sollte ich das in einen Roman packen und überhaupt Romane? Was ist das für eine seltsame Form? Was ist das Ringen eigentlich mit meiner Kunst?
Der Auslöser für den Genozid von 1994 war der Tod des ruandischen Präsidenten Habyarirama bei einem Flugzeugabsturz. Seit den 60er Jahren war die Schweiz ein enger Partner Ruandas in der Entwicklungshilfe. Hatte die Schweiz eine Mitverantwortung?
Es gibt etwas ganz Unerklärliches und das betrifft die Menschen, die dort gearbeitet haben, diese Entwicklungshelfer. Und es waren keine Zyniker. Die wollten Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Und deshalb gingen sie nach Ruanda, aber sie konnten nach Ruanda nur gehen, weil es dort einen Menschen gab, diesen Diktator Habyarimana, der ihre Sicherheit garantierte.
Lukas Bärfuß geht es weniger um die Gewalt der Kolonialherren als um die Schuld der Wohlmeinenden. Denn auch die Entwicklungshelfer aus der Schweiz waren vom kolonialen Denken geprägt.
Und mich hat interessiert, wie ein Mensch, ein Idealist, das in sein Weltbild integriert. Wie integriert er diesen Widerspruch, diesen offensichtlichen, diesen täglichen, dass er seine Ideale nur deshalb verwirklichen kann, weil diese Ideale missachtet werden?
Im Roman 100 Tage lernen wir den Schweizer Entwicklungshelfer David Hohl kennen. Er geht Anfang der 90er Jahre nach Kigali.
Wir fühlten uns verantwortlich für das Elend, das die Weißen über diesen Kontinent gebracht hatten, und wir arbeiteten hart daran, einen Teil dieser Schuld wieder gut zu machen.
David Hohl ist ein Mensch voller guter Absichten und ohne jedes Bewusstsein für sein Herrschaftsdenken.
Für uns selbst wäre eine Diktatur natürlich nicht in Frage gekommen, aber wir waren der festen Überzeugung, Demokratie sei ein Vorrecht städtischer Eliten. Freie Wahlen hätten nichts gebracht, außer Chaos, Gewalt und Elend.
Ruanda war das Lieblingsland der Schweizer in Afrika. Hier gab es keine Neger, wie es ein korrupter Entwicklungshelfer im Roman ausdrückt.
Die Menschen sahen zwar aus wie Neger, hatten schwarze Haut und krause Haare, aber in Wirklichkeit waren es afrikanische Preußen. Pünktlich, die Ordnung liebend, von ausgesuchter Höflichkeit.
Die rechtschaffenen Schweizer halfen ihnen dabei, diese Sekundärtugenden, wie Bärfuß sie nennt, zu perfektionieren. Und genau das ermöglichte den Genozid, so die These des Romans.
Sie haben die Lektion umgesetzt, haben die Situation analysiert, eine Lösung erarbeitet, Voraussetzungen geschaffen, Mittel bereitgestellt. Sie erledigten die Aufgabe, wie wir es Ihnen gezeigt hatten, umsichtig, die Eventualitäten einplanend. Hätten Sie sich nicht an unsere Vorgaben gehalten, so hätten Sie keine 800.000 Menschen umbringen können. Nicht in 100 Tagen.
Was, wenn wir damals gewusst hätten, dass unser letzter Akt der Loyalität den Samen für den Verrat an unseren Kindern, an ihrem Schicksal und auch dem ihrer Kindeskinder säen würde?
So heißt es im Prolog der Gefährten in Bettina Gappas Roman.
Nur 11 Jahre später sollte sich England, dem wir seinen ruhmreichen Sohn zurückgaben, mit anderen an einen Tisch setzen und beiläufig auf einer Landkarte Linien eintragen, Grenzen ziehen, wo keine gewesen waren, Völker und Familien auseinanderreißen.
Mit den Überresten ihres geliebten Vana Daudi hatten die Gefährten auch seine letzten geografischen Aufzeichnungen transportiert. Und diese zeigten, dass der Kongo schiffbar war.
So in a way,
in gewisser Weise ermöglichten sie die Kolonisation von Afrika. Es wäre ohnehin geschehen, aber Livingstons Aufzeichnungen beschleunigten den Prozess.
Es gibt nicht viele Dokumente, in denen sich die Sicht der Kolonisierten erhalten hat. Von Jacob Wainwright gibt es ein Tagebuch, doch als es entdeckt wurde, war Bettina Gappas Buch bereits im Druck. Auch Jacobus Morenga hatte ein Tagebuch geführt.
Und es gibt einige Seiten in einem Band, die ich vorgefunden habe, der damals 1910, wenn ich das richtig im Kopf habe, über die deutschen Schutztruppen in Deutschland erschienen ist. Und da ist eine Fotokopie drin von diesen Tagebuchseiten, die dort abgedruckt sind. Aber dieses Tagebuch selbst ist verloren gegangen. Es ist entstanden, dieses Buch, auch aus dem Umkreis der politischen Arbeit,
sagt Uwe Thiem über Morenga.
Das ist ja nicht irgendwie so eine Sache, wie man meinetwegen einen Liebesroman schreibt, also über das eigene Leiden, das ja ernst und problematisch sein kann, sondern das ist wirklich auch aus dieser politischen Arbeit heraus entstanden.
Das Problem ein bisschen bei dieser Art von Literatur ist, man muss sich sehr stark belehren lassen wollen. Also man kann nicht wirklich aus seiner eigenen Erfahrung herausschreiben. Und dazu muss man bereit sein.
Über den Kolonialismus und seine Folgen zu schreiben, kann für einen weißen Autor durchaus unangenehm sein.
Man bekommt keine breite Brust. Und die breite Brust ist dann eine sehr angenehme Voraussetzung, um zu schreiben, aus dem Wissen heraus zu schreiben. Und aus der eigenen Erfahrung und auch aus der eigenen Kränkung zum Beispiel, das ist ja auch so ein Topos, dass nämlich der europäische Schriftsteller aus der eigenen Kränkung herausschreibt. Und das gelingt da nicht. Also man muss akzeptieren, dass man nicht unbedingt zu den Opfern gehört, sondern zu den Profiteuren einer sehr komplizierten Geschichte. Und diese Selbstkritik muss man irgendwie aushalten.
Wir haben die Kolonialisierung und ihre Folgen noch kaum verstanden. Die Simbabwerin Bettina Gappa konnte in Graz Jura studieren, wo sie auch Deutsch gelernt hat. Und bis vor kurzem war sie Wirtschaftsanwältin bei der Welthandelsorganisation. Sie sieht beide Seiten.
So, für mich es ist es immer wichtig, das zu zeigen, dass Afrika hat eine Geschichte vor der europäischen Eroberung. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass modern Afrika mit all seinen Borders und alles, it would not have been possible to have modern Africa without European Eroberung. You see?
Über die Kolonialisierung gibt es mehr nicht erzählte Geschichten als erzählte. Die postkoloniale Literaturgeschichte steht erst an ihrem Anfang.
Sie wollen, dass wir ihre Götter anbeten. Den Kolonialismus erzählen. Sie hörten eine Sendung von Sieglinde Geisel. Es sprachen Nina Weniger, Alexander Ebert und die Autorin. Regie Giuseppe Maio, Ton Peter Seifert, Redaktion Dorothea Westphal.